Es geht einfach darum, dein stärkstes Angebot in den Vordergrund zu heben. Oder es gibt auch andere Ordnungsmuster. Stell dir vor, du bringst was an den Markt, was bisher nicht so furchtbar bekannt ist, wo die Leute sich nicht so furchtbar viel drunter vorstellen können. Dann könntest du auch auf die Webseite vorne drauf schreiben, wofür ist das gut? Brauche ich das wirklich? Oder so, also einfach drei wichtige Fragen und dann einfach die Kunden bei ihren Fragen abholen und dann das Angebot erst anschließen. Die Kunst liegt einfach darin, eine gute, kundenfreundliche Struktur zu finden.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein heutiger Gast ist Kerstin Boll. Seit 18 Jahren macht sie Content-Marketing und wird es auch in Zukunft tun. Ihre Leistungen sind Content-Strategie und Content-Creation, also Texte für die Webseite, Newsletter, Social-Media-Posts, White-Papers und so weiter. Zusammen mit dem Aufkommen der KI hat sich die Arbeitsweise verändert. Sie hilft ihren Kunden, die KI-Welt in der Kommunikation zu erobern und die Kunden so anzusprechen, wie sie es heute erwarten. Im Juli ist ihr neues Buch erschienen, Beratermarketing, Webseiten, die verkaufen. Und ich hatte die Ehre, einen Gastartikel darin zu veröffentlichen. In diesem Podcast gehen wir den folgenden Fragen nach. Welche Rolle spielen Webseiten heute im Verkauf? Braucht man wirklich noch eine Webseite oder genügt ein LinkedIn-Profil? Gelingt es, eine Webseite in einen Prozess einzubinden? Was hat sich in den letzten Jahren verändert? Und was kann man tun, wenn man nun mal einen Bauchladen hat? Übrigens das von Kerstin Boll in der Podcast-Folge erläuterte Praxisbeispiel der Webseite von Oliver Schumacher lohnt sich anzusehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve.
Herzlich willkommen heute zu einem Thema, was uns als selbstständige Berater, Beraterinnen, Trainer, Coaches und eben auch alle anderen, die selbstständig sind, immer wieder beschäftigen. Das ist, wie ist das mit der Webseite? Und heute geht es ganz besonders um die Dienstleister, Dienstleisterinnen. Da spielt die Webseite nochmal eine ganz besondere Rolle, wenn es eben nicht um klassische haptische Produkte geht, sondern eben eher um Dinge, die man nochmal anders darstellen muss, damit der andere versteht, was er davon hat. Und dafür habe ich eine Expertin, Kerstin Boll. Ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit nimmst und hier wieder dabei bist.
Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für die Einladung.
Kerstin, seit ich selbstständig bin, irgendwie, glaube ich, 24 Jahre sind das inzwischen, ist das Thema, wie mache ich eine Webseite, ein durchgängiges Thema. Und ich habe, glaube ich, wie viele andere gedacht, ich brauche zuerst eine Webseite. Ohne die bin ich ja nicht professionell, kann ich auf den Markt gehen, und habe die gleich mal viel zu viel und zu groß konzipiert und war eine Dauerbaustelle. Gut, dass du uns heute den roten Faden zeigst, was es nötig ist. Welche Rolle spielt denn heute eine Webseite?
Ja, wenn wir über die Webseiten reden, sollten wir uns überlegen, über welche Webseiten wir jetzt genau reden. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche. Wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast, dann möchtest du natürlich, dass deine Produkte verkauft werden. Wenn du als Berater, Beraterin Kurse anbietest, dann möchtest du natürlich auch, dass die Leute aus Knöpfchen drücken und deinen Kurs kaufen. Aber das, was ich so im Blick habe, sind so die klassischen Berater-Webseiten, alle Berater und Beraterinnen, die meinetwegen Coaching anbieten, klassische Beratungen oder auch solche Projekte wie Change Management oder Ähnliches. Und da ist ja die Aufgabe normalerweise, dass die Leute neugierig werden, dass sie Lust haben, mit dir zu reden. Und vor dem Hintergrund ist dann die Aufgabe der Webseite, dass sie Vertrauen wecken, dass sie neugierig machen, natürlich, dass sie dich positionieren. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen, was müssen Kunden, Kundinnen wissen, damit sie positiv eine Entscheidung für dich treffen können. Also welche Käuferfragen kannst du beantworten? Und da rede ich jetzt über die Webseite als Ganzes, die Leistungsseiten, die Angebotsseiten, aber auch auf dem Blog könnte ja sowas stehen. Ist das verständlich oder habe ich euch jetzt erschossen?
Es ist ja ein Einstieg. Seit 18 Jahren bist du unterwegs im Beratermarketing, Content-Marketing und hast schon vor vielen Jahren ein Standardwerk geschrieben zum Thema Webseiten, die verkaufen. Also das heißt, du hast ja richtig Ahnung, was dieses Thema angeht und eine langjährige Expertise. Welche Rolle spielt denn die Webseite im Verkauf, wenn es nicht um Produkte geht, haptisch irgendwie kann man verschicken, sondern was eben in Richtung Trainer, Coaches, Dienstleister, was eben nochmal eine andere Form von Angeboten sind?
Ja, also wann werden Beratungsleistungen, und ich will das jetzt nicht immer durchdeklinieren, Trainer, Berater und Coaches und so, ne, sondern Beratungsleistungen im umfassenden Sinn, wann werden sie gekauft? Da müssen einfach die Kunden verstehen, was bietet derjenige an? Passt das zu mir? Löst das meine Probleme? Kann ich dem Berater, der Beraterin Vertrauen schenken? Passt er oder sie, passen die kulturell zu mir? Und das sollte alles die Webseite transportieren. Deshalb hacke ich so sehr auf dem Thema Vertrauen herum. Vertrauen ist noch nicht die Unterschrift unter dem Vertrag, aber Vertrauen ist das, was den nächsten entscheidenden Schritt auslöst, sodass ein persönliches Gespräch zustande kommt. Und da sehe ich einfach die wesentliche Aufgabe der Webseite.
Es hat sich ja diesbezüglich auch eine ganze Menge in den letzten Jahren verändert. Also ich habe schon eben angesprochen, als ich vor 24 Jahren hat die Webseite eine andere Rolle gehabt. Was hat sich denn verändert? Warum musst du eine Neuauflage schreiben?
Ja, also ich habe da in dem Buch tatsächlich damit angefangen, wie sich das Einkaufsverhalten der Kunden verändert hat. Und da gibt es einfach verschiedene Befragungen. Also es gibt ja verschiedene Beratungsfirmen oder auch LinkedIn und Google, die kümmern sich darum, was ist nötig für den Verkauf. Und da zeigt sich einfach, dass sich auch die Entscheider auf der Unternehmerseite, dass die sich immer schwerer tun. Also sie wenden ziemlich viel Zeit für die Recherche auf, sie erkundigen sich, sie versuchen Informationen zu sammeln, sie versuchen, und das ist gar nicht so einfach, die eigenen Anforderungen, die eigenen Wünsche mit der Leistungsbeschreibung auf der Anbieterseite in Übereinstimmung zu bringen. Also wir, die Anbieter, wir sagen immer, guck mal, wir sind so toll, wir können das alles. Die Kunden wollen aber wissen, löst es mein Problem? Und da gibt es irgendwie so ein Misfit. Also es gibt total viel Information, aber nicht unbedingt das, was die Entscheider wissen müssen. Der gesamte Entscheidungsprozess ist länger geworden und auch diejenigen, die sich jetzt für einen Anbieter entschieden haben, die müssen auch nach innen kommunizieren und verargumentieren, weshalb sie sich genau für den oder die entschieden haben. Also das ist das, was auf der Einkäuferseite passiert und weshalb ich sage, es ist gut, wenn du deine Webseite als Berater neben den klassischen Leistungsbeschreibungen auch noch ein bisschen aufwertest mit FAQ, mit einem Blog, mit ein paar Aufsätzen, die sich mit dem Thema beschäftigen, was deine Kunden wissen müssen, damit sie sich für dich entscheiden können. Und das andere ist, und das wissen wir ja auch alle, dass wir sehr viel, ja, dass einfach keiner mehr Lust hat, lange Texte zu reden. In der ersten Ausgabe des Buches habe ich noch diskutiert, wann lohnen sich lange Texte, wann lohnen sich kurze Texte. Und dieses Mal habe ich es mir einfach gemacht und habe gesagt, lange Texte fallen aus. Also kurz ist besser als lang. Und die Webseiten sind einfach viel assoziativer geworden. Und ich glaube, jetzt wäre die Zeit, mal die Seite von dem Oliver Schumacher zu zeigen.
Aha. Wunderbar.
Ja. Also Oliver Schumacher ist ein guter Bekannter von Lioba und von mir, die Seiten, die Kommunikation ist einfach symbolhafter, zeichenhafter geworden. Das geht übrigens auf eine Studie von Google zurück, wo die untersucht haben, worauf reagieren Käufer sehr gut. Und hier hast du schon mal als erstes ein Framing. Hier zeigt sich jemand, der lächelt, der einen gut gelaunten, fröhlichen Eindruck macht und der sagt, ich inspiriere Vertrieb zu nachhaltiger Höchstleistung. Also das ist natürlich schon mal ein Framing, dass du ungefähr weißt, wo du stehst. Und es entspricht auch dem, was Käufer und Käuferinnen in dem Segment, was die einfach sehen wollen. Ganz, ganz wichtig, Bewertungssterne. Also Oliver macht es auch so, dass er hier die Proven Experts, für mich noch ein bisschen zu weit hinten, das hätte gern weiter oben sein können. Also seine Bewertungssterne zeigt, das ist für Kunden ganz, ganz wichtig, weshalb darf ich dem Anbieter Vertrauen schenken. Und so 4,8 oder 5 Sterne ist natürlich ein einfaches, leicht verständliches Zeichen, das versteht jeder. Wenn man jetzt noch weiter die Seite runterscrollt, dann zeigt Oliver die Kunden, für die er arbeitet, hat Referenzen, die Bücher, die er geschrieben hat. Also das läuft alles unter dem Thema Trust, sein großer YouTube-Kanal, genau. Ganz unten auch, dass er Autor ist in der Wirtschaftswoche. So, und da siehst du schon mal, er hat ganz, ganz viel getan für das Thema Vertrauensbildung. Und was er auch macht, ist, dass er die Menschen, die Leser jetzt nicht mit komplizierten Angeboten und Texten quält. Also der liebe Oliver, den kennen wir ja schon ganz lange und er ist Zeit seines Lebens im Verkauf tätig. Aber ihm reicht hier so eine Schlagwortliste mit, ich glaube, 7, 8 Positionen, um zu umreißen, für welche Aufgaben er sich interessiert und was er einfach für den Kunden tun kann. Wenn man jetzt noch weiter runter geht, dann sieht man, dass er 3 Angebote hat. 1:1 Formate, Teamformate, Vorträge, meine ich was. Und das ist es. Und damit hat er sich einfach sehr begrenzt und macht es dem Kunden einfach. Persönlich nenne ich das immer so das Aldi-Prinzip. Ja, wenn du bei irgendeinem Großhandel vor dem meinetwegen Salzgurkenregal stehst, sind da irgendwie 6 Meter Salzgurken, du kriegst fast einen Wahn, ja, weil du dich nicht entscheiden kannst. Und bei Aldi gibt es meinetwegen große und kleine und dann ist es einfach. Und das ist auch das, was Oliver hier macht. Zeigt nicht alles, was er kann und alles, was er hat, sondern die wichtigsten Leistungen. Und das Allerwichtigste, was er eigentlich erreichen möchte, ist, dass die Leute mit ihm ins Gespräch gehen. Und wenn man erstmal miteinander spricht und den Hintergrund erfragt und sich damit vertraut macht, dass da möglicherweise noch mal ganz andere Dinge zustande kommen als das, was man hier auf der Webseite sieht, das ist auch klar. Ne? Also die Gesamtaussage ist, verkürzt, vereinfacht, mit Fotos schon mal so eine Stimmung setzen. Ja, und ganz, ganz wichtig sind einfach die Trusts, also die vertrauensbildenden Informationen. So die Besucher verhalten sich fast, wenn du einen Garten hast, wie die Eichhörnchen im Garten. So ein Tier kommt in den Garten, guckt sich um, nimmt mal die Witterung auf, riecht das gut, macht das einen guten Eindruck und wenn dieser Check funktioniert hat, dann sucht das Eichhörnchen weiter und ansonsten ist es weg und so ähnlich geht es den Kunden, den Besuchern unserer Webseite, die gucken auf die Webseite drauf, macht das einen guten Eindruck, wirkt das Vertrauen erweckend, ist das gut strukturiert und wenn der erste Check funktioniert hat, dann ja, steigen sie auch ein.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Du hast schon ein paar Mal angesprochen, wie gelingt es, eine Webseite in einen Prozess einzubinden? Das, was du jetzt von Oliver gezeigt hast, ist ja auch schon ein Prozess. So die allerwichtigsten Dinge, es baut systematisch aufeinander aus, aber ich vermute, es gibt da noch so andere Aspekte, die wichtig sind zu beachten.
Ja, also die Webseite soll natürlich eine Rolle im Verkauf spielen, aber ehrlicherweise würde ich das umgekehrt denken. Ich würde sagen, welche Kampagne hast du vor? Was hast du denn vor? Und welche Rolle kann die Webseite dann spielen? Also ich würde mich da nicht so zwanghaft an der Ist-Situation der Webseite festhalten, sondern überlegen, was will ich denn jetzt und was kann die Webseite tun? Üblicherweise ist ja die Webseite immer die zweite Station. Also jemand spricht von dir und stellt dich vor und dann geht der Besucher auf die Webseite. Du hast einen Presseartikel, jemand geht auf deine Webseite. Du machst Anzeigen, jemand geht auf deine Webseite. Also normalerweise steht das ja immer in Verbindung mit irgendwas. Und dann kannst du dir das einfach überlegen, ob du eine eigene Seite, Landingpage einrichten möchtest, wo dann ein Besucher ganz konkret zu deiner aktuellen Aktion aufgefangen wird oder ob du jemanden zum Newsletter einlädst oder so. Und so kann natürlich deine Webseite eine gute Station bilden, eine Zwischenstation.
Aber jetzt mal ehrlich, also vor 18 Jahren, seitdem bist du unterwegs, braucht man denn überhaupt noch eine Webseite? Oder wenn die Leute auf LinkedIn auf ein gutes Profil kommen, reicht doch auch, oder?
Ja, das ist tatsächlich eine Diskussion. Ich habe die Frage auch schon hier und da mal gestellt. Das wird auch immer mal diskutiert. Die Menschen sind tatsächlich geteilter Meinung. Also so 50-50 würde ich sagen. Einige sagen, nee, Webseiten besuche ich überhaupt nicht mehr. Andere sagen, nee, eine Webseite gehört für mich dazu. Also es gibt tatsächlich auch Trainer und Berater, die nur noch ein LinkedIn-Profil haben. Aber jetzt deshalb sage ich, ich denke, dass trotzdem eine Webseite dazugehört. Das ist einfach, da doch die wenigsten von uns jetzt so Büroräume haben, eine feste Geschäftsadresse, zeigt so eine Webseite, dass man es ernst meint, meine ich. Ne? Also das ist einfach die feste Adresse. Es ist auch der Single Point of Information, also alle Informationen, die man wissen sollte, die man wissen kann, die gibt es da. Insofern denke ich, dass das wichtig ist. Und das bestätigen mir auch viele. Also wer jetzt sagt, ich möchte gerne eine Webseite sehen, der sagt dann oft im zweiten Satz dazu, wenn es noch nicht mal eine Webseite gibt, ja, das ist aber sehr unverbindlich. Das ist für mich nicht vertrauenerweckend.
Der besondere Anlass in deinem Buch ist, dass ich ja einen Gastartikel schreiben durfte. Und da bin ich auf so ein paar Denkfallen, wie ich sie nenne, eingegangen. Und eine ist, die ich auch gemacht habe vor vielen Jahren, ich brauche erst eine Webseite, bevor ich wirklich als selbstständige Kunden hatte. Ich hatte schon vorher freiberuflich nebenbei und dann habe ich rein theoretisch überlegt, was da drauf muss. Und wenn heute sich junge Kolleginnen und Kollegen an mich wenden, sage ich, fang mal an mit einem aussagekräftigen LinkedIn-Profil und guck mal, dass du die ersten Erfahrungen mit Kunden machst und dann schreibe die Webseite. Dann ist das nicht so theoretisch, sondern es ist vielmehr geerdet auch schon mit dem Clan. Also so als Zwischenschritt finde ich das eine gar nicht so blöde Idee, sondern um schnell in Umsatz zu kommen, da ist natürlich eine LinkedIn-Seite unkomplizierter als eine ganze Webseite zu führen.
Ja, also ich stimme dir unbedingt zu. Wenn es jetzt wirklich um Existenzgründer geht, wenn es um ganz, ganz, ganz junge Unternehmen am Anfang geht, da rekrutiert man die ersten Kunden ja im Allgemeinen sowieso aus dem Netzwerk, also bei Menschen, die einen sowieso schon kennen. Und ich habe das auch schon erlebt, dass sich dann Existenzgründer an mich gewendet haben und mir Texte geschrieben haben und so. So in den ersten Monaten, anderthalb, zwei Jahren, würde ich sagen, ist so viel im Umbruch. Dann hat man gerade die Webseite fertig, dann fängt man schon wieder an umzuschreiben und so. Das hat mir dann auch oft leid getan. Also gerade so am Anfang verheizt man da eine ganze Menge Geld und es ist doch einfach noch ganz schön viel in Bewegung. Ne? So ganz am Anfang würde ich sagen, ein sorgfältig ausgefülltes LinkedIn-Profil, gute Fotos, ein paar Kundenstimmen oder Kollegenstimmen von früher oder so und dann kann das schon losgehen. Ne?
Ja, und dann regelmäßig, und das heißt nicht dreimal die Woche, sondern alle zwei Wochen, was wirklich zum Thema Posten, was eigenes Posten, was ja auch wieder auf das Thema Vertrauen und Glaubwürdigkeit einspielt. Also der oder die hat was zu sagen, ist kontinuierlich dran. Wenn da so die letzten Posts von vor halben Jahr sind, dann ist das ein bisschen so. Also das wäre für den Einstieg, ist das auch immer meine Empfehlung, da die meiste Energie zu bündeln. So, jetzt komme ich ja aus der Zeit, wo der Bauchladen noch selbstverständlich war. Also ich war ja mal viele Jahre bei VW Coaching im Trainer-Berater-Pool. Wenn ich da zu so einem Mittelständler in Niedersachsen gefahren bin, ja, dann hat sich halt im Gespräch das eine und andere ergeben vor 20 Jahren. Und dann konnte ich sagen, ja, wirklich kann man gerne was für Thema Team machen. Ja, Kommunikation am Telefon ist klar, können wir da einen Workshop machen und wie die mit Beschwerden umgehen. Das war einfach im Gespräch, haben sich diese Themen, die ich gut abdecken kann, ergeben. Wenn ich das heute auf die Webseite schreiben wäre es ein Problem. So, trotzdem bin ich nach wie vor eine, die vielfältig unterwegs ist. Und das ist immer die Frage, so wie gehe ich damit um?
Also das ist natürlich immer so eine Zumutung, die wir Marketingberater unseren Kunden zumuten. Ne? Da ist jemand, der hat große Erfahrungen, ist selbstverständlich stolz auf die große Erfahrung. Und dann sage ich, ja, positionier dich, sei klar, damit dein Kunde dich erkennt, damit er erkennt, wofür du, für welche Frage du eine wirklich gute Adresse bist. Und das schmerzt einfach, weil man das Gefühl hat, was weggeben zu müssen und was verleugnen zu müssen, was doch zu einem dazugehört. Ich habe das eben schon mal ganz kurz gesagt, wenn du mit Menschen im Gespräch bist, dann sitzt immer der ganze Mensch mit allen Problemen vor dir und dann sieht die Welt ganz anders aus. Mein Anliegen ist, dass du mit deiner Webseite oder mit deinem gesamten Auftritt erstmal einen Fuß in die Tür kriegst. Und da ist einfach eine Positionierung ganz wichtig. Und jetzt gibt es einfach mehrere Strategien, wie du deinen Bauchladen optisch verschlanken kannst. Du könntest zum Beispiel versuchen, deine Leistungen zu sortieren, 1:1-Formate, Teamformate, Vorträge zum Beispiel. Oder du könntest gucken, dass du dir überlegst, was ist dein attraktivstes Angebot. Also in meinem Fall ist das immer Texte für die Webseite. Das ist für mich so ein Aufhänger, wo Menschen auf mich zukommen. Und wenn man sich dann kennt, dann schließen sich andere Dinge an. Das wäre so ein Beispiel, was Kunden einfach immer wieder nachfragen. Oder was gerade für erfahrene Berater und Beraterinnen sinnvoll ist, sich zu überlegen, was ist so ein Lebensthema, was ist so ein persönliches Thema, was dir einfach unter Nägeln brennt. Da denke ich als Beispiel an eine Bekannte von mir, die Frauen in der IT fördern möchte. Also sie erlebt die Szene doch immer noch als relativ männlich und männerdominiert. Und wenn man dann so ein Thema hat, wenn man sich wünscht, dass Frauen und Männer gleichberechtigt und gleichwertig und wohlwollend und sinnvoll miteinander arbeiten, dann kannst du natürlich anfangen, unter dieses große Thema viele einzelne Angebote zu schneidern, ohne dass das unaufgeräumt oder wenig glaubwürdig wirkt. Also unter dieses Dachthema kann man dann sowas reinbringen wie Beratung, Training, Coaching und so weiter und so weiter.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Du hast einen Satz ein paar Mal schon erwähnt. Die Website ist ein Schaufenster, das neugierig machen soll. Und natürlich käme niemand in einem Klamottenladen auf die Idee, alles, was er hat, in Schaufenster zu hängen, sondern es sind ein paar ausgewählte Stücke. Wo ich finde, dass der Vergleich mit einer Boutique hinkt, ist, wenn ich jede Woche was anderes nach vorne stelle in meinem Beraterbusiness, das ist auch nicht so ganz einfach.
Ja, Vergleiche haben immer so ihre Schwächen. Jede Woche was anderes, das würde ich wirklich auch nicht empfehlen. Es geht einfach darum, was ich eben gesagt habe, dein stärkstes Angebot in den Vordergrund zu heben. Oder es gibt auch andere Ordnungsmuster. Stell dir vor, du bringst was an den Markt, was bisher nicht so furchtbar bekannt ist, wo die Leute sich nicht so furchtbar viel drunter vorstellen können. Dann könntest du auch auf die Webseite vorne drauf schreiben, wofür ist das gut? Brauche ich das wirklich? Oder so, also einfach drei wichtige Fragen und dann einfach die Kunden bei ihren Fragen abholen und dann das Angebot erst anschließen. Die Kunst liegt einfach darin, eine gute, kundenfreundliche Struktur zu finden. Aber ich gebe dir recht, also schau bitte nicht jede Woche das Angebot wechseln, das ist irritierend. Das ist für uns Berater nicht so gut.
In unserem Vorgespräch war eine Sache nochmal, die ich ganz spannend fand, da würde ich nochmal gerne zurückkommen. Du hast auch so ein Modell entwickelt, so die typische Zeitachse beim B2B-Einkauf. Vielleicht sagst du da noch mal was dazu, was sich vielleicht verändert hat oder eher noch mal, wo man heute drauf achten muss.
Weshalb ich das aufgesetzt habe, ist einfach, ich möchte gerne um Verständnis auch für diejenigen werben, die die Entscheidung treffen müssen. Also die Ich-Sicht ist ja oft, dass man denkt, ich gebe ein Angebot ab und mein Gott, was dauert denn da auf der anderen Seite so lang? Es geht einfach darum, dass Shopping macht Spaß, ne? Aber Einkaufen ist anstrengende Arbeit. Und das ist hier so ein schematischer Ablauf, was im Hintergrund bei den Unternehmen so passiert, wenn die eine Einkaufsentscheidung zu treffen haben. Also erstmal geht's los mit einer anonymen Recherche. Das ist ganz häufig einfach so ganz klar eine Google-Recherche. Was gibt's denn so? Wie sind die Angebote? Was sind mögliche Lösungswege und so? Gut, dann wird erstmal Vorabinformationen gesammelt zu Preisen und Kosten. Da legen die Einkäufer immer großen Wert drauf, dass sie sich Preisvorstellungen machen können. Das ist natürlich in der Beratung ein bisschen schwierig, ne? Das ist ja immer sehr individuell zurechtgeschneidert, aber das haben sie gerne. Dann führen sie erste Gespräche mit Vertriebsmitarbeitern auf der Seite der Anbieter, um sich weiterhin schlau zu machen. Dann gibt es nochmal eine Rückkopplung, also im Team intern. Da werden nochmal Informationen gesammelt. Dann guckt man, ob man nicht mit bestehenden Ressourcen die Aufgabe nochmal lösen kann. Und wenn das alles durchgelaufen ist, dann tritt man dann mit einem Dienstleister in Kontakt und kann auch einen Vertrag abschließen. Also du merkst, da ist wirklich richtig viel im Hintergrund los. Je nachdem, wie umfangreich und wie teuer und wie budgetintensiv so eine angefragte Leistung ist, kann das im B2B-Bereich im schlimmsten Fall 2 Jahre dauern. Ne?
Gibt es noch etwas, was dir wichtig geworden ist? Und natürlich bist du auch bei LinkedIn vertreten und da kann man auch mit dir Kontakt aufnehmen über die Webseite und so weiter.
Ich habe noch ein letztes Statement. Ich mache ein letztes Statement für die Webseite. Wir haben ziemlich viel darüber gesprochen, dass gerade für Existenzgründer, dass es vielleicht ganz gut ist, erstmal mit dem LinkedIn-Auftritt anzufangen. Aber für etablierte Unternehmen finde ich es wirklich gut, eine Webseite zu haben. Es macht dich einfach unabhängig, weil wir haben das schon ein paar Mal erlebt, dass Social-Media-Plattformen sich stark verändert haben oder vom Markt weggegangen sind, wie zum Beispiel Xing. Das war ja lange Zeit wirklich gut. Also es ist unabhängig, auch wenn wirklich viele Menschen bei LinkedIn sind, sind am Ende doch nicht alle da. Also du bist einfach auch für jeden erreichbar. Und selbstverständlich ist eine Webseite auch ein Ort, wo du dich ausdrückst. Das ist so ähnlich wie Bekleidung. Wer willst du sein? In welcher Liga spielst du? Wie ist die Stimmung, die du transportierst? Da kannst du natürlich bei deiner Webseite, ja, da hast du einfach viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten als bei LinkedIn. Und deshalb glaube ich, dass eine Webseite das noch lange begleiten wird.
Ja, und Webseite hat ja auch nochmal anders die Möglichkeit, zum Beispiel über E-Mail-Marketing, also über direkten Kontakt mit den potenziellen Kunden, Kundinnen im Kontakt zu bleiben, im Austausch zu bleiben. Eben wenn eine Plattform ihre Strategie ändert, dann ist das so, das haben wir nicht in der Hand. Während die, die in meinem Umfeld sind, in meiner Community, wie man es auch immer nennt, da habe ich andere Möglichkeiten auch nochmal zugreifen.
Ja, Newsletter ist auch ein großes, wichtiges Thema, bin ich unbedingt dabei. Aber vielleicht machen wir da nochmal ein eigenes Treffen draus.
Eine Sache würde ich gerne zum Ende noch ansprechen. Das ist dein Buch, Beratermarketing, Webseiten, die verkaufen, wo du mit den Leuten eben wirklich deren Essentials, sage ich jetzt mal, rausarbeitest und dann in Schriftform bringst. Denn du kommst ja vom Schreiben her, wenn ich das richtig weiß. Ja?
Ja.
Das ist das eine. Das andere, wo du im Moment, was ich sehe bei dir, ist, dass du ganz viel mit KI machst.
Ja. Also Content Marketing mache ich schon jetzt 19 Jahre inzwischen, mache ich auch weiter. Aber natürlich verändert sich die Art und Weise, wie wir Content machen. Und da sind wir, denke ich mal, alle auf dem Weg. Mein tiefer Glaube ist, mein Ansatz ist, dass ich KI als Helfer benutzen möchte, dass ich aber nicht an der Qualität sparen will. Und das Zweite ist, ich möchte nicht 7000 verschiedene Tools benutzen, sondern ich möchte möglichst, wenn es geht, nur ChatGPT oder nur Google Gemini benutzen und damit die Content-Erstellung und viele andere Dinge verbessern. Also ich denke, für mich tun sich da im Moment so 2 Richtungen auf. Wie komme ich schneller zu einem möglichst besseren Content? Und das andere ganz große Thema ist, zahlenbasiert Kommunikation zu machen. Das haben große Unternehmen, machen das schon seit Jahren, aber die KI macht es möglich, dass auch kleinere Unternehmen wie wir, Einzelunternehmer, einfach zahlenbasiert Kommunikation aufsetzen können.
Also was wir ein paar Mal schon ausprobiert haben, ist mein Content hier so zum Beispiel im Business Lunch, dann ChatGPT gefüttert haben, macht daraus einen Post für LinkedIn, ne, mit entsprechend nochmal Anweisung. Das ist schon, also es ist mein Inhalt oder jetzt in dem Fall wäre es unser Inhalt und daraus dann so eine Kurzfassung zu machen, da finde ich KI wirklich hilfreich. Die schreiben zu lassen, meine Themen, das finde ich ein bisschen schwierig.
Also ich mache gerade ganz, ganz tolle Erfahrungen mit einer Kundenpersona. Also gehe zu ChatGPT oder Google Gemini, egal, und sage, ich möchte eine Kundenpersona erstellen. Was musst du wissen? Dann kriegst du erstmal eine Fragenliste, schreibst du die ganzen Antworten zusammen und dann machst du das vielleicht in 3-4 Runden, machst du eine Kundenpersona. Und ich lasse seit einiger Zeit wirklich jeden Webseitentext von mir, jedes Post, jedes Ding gegen die Kundenpersona laufen und ich kriege ganz, ganz spannende Rückmeldungen, wo ich vielleicht an meinem Kunden vorbeirede. Und das ist so meine Wahrnehmung, dass das eine Verbesserung der Kommunikation ist. Ne? Mhm.
Klasse. Ja, Kerstin, wir hätten sofort das nächste Thema.
Ja,
genau. Hier ist nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, danke schön meinerseits.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business, mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Shownotes findest du den Link. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!